Endlich bist du hier an diesem Punkt. Du hast jetzt die Wahl. Du kannst jetzt weiter diesen Weg gehen, diesen Kampfweg, diesen verkopften, rationalen Weg, wo du die ganze Zeit versuchst, gewisse Teile von dir in Form zu pressen. Aber ich sag dir, da gibt es keinen weiteren Schritt. Das brauchst du eigentlich nicht mehr weitermachen. Da wird nichts mehr auf dich warten. Oder du entscheidest dich jetzt für dich und für dein ganzes Selbst. Und lernst, wie du als ganzes Wesen in der Welt sein kannst.
Herzlich willkommen beim Intuitionsgeflüster. Mein Name ist Christine Arndt und als professioneller Coach begleite ich dich auf deiner persönlichen Transformationsreise. Von der ängstlichen Zweiflerin zur selbstbewussten Umsetzungsqueen. Intuitiv, authentisch, leicht. So schön, dass du mit dabei bist und ganz viel Freude beim Zuhören. In dieser Podcast-Folge ist die wundervolle Stefanie Steffi Langsch zu Gast. Steffi ist Mentorin für empathisch vielbegabte Menschen, die authentischer und sinnerfüllt leben wollen. Vielleicht kennst du das auch, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, dass man auf dem Weg der Suche nach dem Sinn im Leben irgendwie stecken bleibt, an den falschen Stellen sucht, immer wieder in eine Sackgasse rennt, in der Hoffnung nach der entscheidenden Lösung. Steffi berichtet, wie das jahrelange Rumirren sich auf ihr Leben ausgewirkt hat. Im ersten Teil vom Interview spricht sie schonungslos offen über ihren persönlichen Tiefpunkt, über Phasen, wo sie geglaubt hat, nicht für dieses Leben gemacht zu sein, und über einen Klinikaufenthalt, der die Rettung für sie war. Steffi dachte lange Zeit, dass es darum geht, was man in der Welt tut, zum Beispiel den richtigen Job finden, in der erfüllten Partnerschaft leben. Dabei ist es viel wichtiger, wie man in der Welt ist, aus welcher Motivation heraus man agiert. Warum es gerade für sehr verkopfte Menschen essentiell ist, Kopf und Körper in Balance zu bringen, um wieder in Kontakt mit seiner inneren Stimme zu kommen, das erfährst du in diesem Interview. Um so stimmige Entscheidungen zu treffen, um auf dem eigenen Weg anzukommen und sich endlich richtig zu fühlen. Ob im Job, im eigenen Umfeld oder mit sich selbst. Herzlich willkommen im Intuitionsgeflüster-Podcast. Schön, dass du heute im Interview bist.
Ja, liebe Christine, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Du warst mal vom Typ her der Mensch, der ganz viel recherchiert hat am Anfang, wenn es darum ging, Veränderungen, es ist Zeit für was Neues. Und dann bist du sofort in die Umsetzung gegangen, hast dich dabei manchmal auch ein bisschen selbst überfordert. Nimm uns gern mal auf deine persönliche Entwicklungsreise mit. Was waren so die wichtigsten Erkenntnisse?
Oh, ja, da gab es einige. genau, also ich bin... Ich würde sagen, angefangen hat das schon in meinen Teenage-Jahren, als ich mich entschieden habe, die Schule abzubrechen und zu sagen, nee, ich will kein Abi machen, ich brauche kein Abi, ich will sowieso nicht an die Uni, ich will, wenn, dann an der Hochschule studieren. Und dann gehe ich lieber nochmal ein Jahr ins Ausland, denn ich hatte auch schon die 11. Klasse in Kanada verbracht und mache da was, wo ich der Gesellschaft was zurückgeben kann. Und wo ich Menschen helfen kann. Das war schon damals so, dass ich unbedingt was mit Sinn machen wollte, wo ich gemerkt habe, ich gebe was zurück. So. Und das fand meine Eltern nicht so toll. Die haben dann gesagt, naja, nee, das eine Jahr kannst du doch jetzt auch noch durchziehen und stell dich nicht so an und so weiter. Nur jetzt im Nachhinein, wo sie gemerkt haben, dass das ja alles so fein gelaufen ist, erinnern sie sich gar nicht mehr daran, dass sie das mal nicht so toll fanden. Hatte ich auch noch mal ein Gespräch mit ihnen auf jeden Fall darüber. Und ja, das war so das erste Mal, dass ich wirklich gesagt habe, nee, wisst ihr was, ich mache es jetzt anders, ich gehe jetzt meinen Weg. Wohin das geführt hat, habe ich nicht vorausahnen können, denn das war eine Erfahrung, die mich schon direkt an meine psychischen Grenzen gebracht hat. Ich habe da als Vollzeitpflegerin gearbeitet mit geistig und körperlich behinderten Menschen und hatte zusammen mit einem Kollegen, wir waren beide 18 und 19 Jahre alt, die komplette Verantwortung für die Haushaltsführung dieses Hauses. Also es war ein Haus, wo wir alle zusammen drin gewohnt haben, auch mit den behinderten Menschen, und die dann eben von morgens bis abends betreut haben. Auch Medikamentenausgabe, waschen, alles, also auch Körperpflege. und auch die bekochen und bespaßen und so weiter alles. Nach einem halben Jahr bin ich dann über meine Grenzen gekommen, hab das so gemerkt, dass ich morgens in der Küche stand und auf einmal die Frage der behinderten Frau nicht mehr beantworten konnte, die mich einfach nur gefragt hat, was essen wir denn heute? Gibt's heute Kartoffelauflauf oder gibt's heute Spaghetti? Und ich stand da und das war wie so, wenn das Fass zu überlaufen kommt. Ich konnte ihr nichts sagen. Ich konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Ich war einfach völlig, völlig blockiert in dem Moment. Und das hat mich so beschämt. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Wieso kann ich denn nicht mal mehr eine einfache Frage beantworten? Und es ist alles so in mir zusammengesackt innerlich. Und ich habe gemerkt, oh, jetzt kommen die Tränen und bin schnell rausgerannt auf die Toilette, habe mich da eingeschlossen und stand da einfach nur und wusste nicht, was gerade mit mir passiert. Ja, und habe nur gemerkt, dass ich nicht mehr aufhören konnte zu weinen. Und nicht wusste, was ich jetzt machen soll, weil ich konnte auch nichts mehr machen. Also ich konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Ich war einfach nur völlig in mich zusammengefallen, gefühlt. Dann haben mein Kollege natürlich sich auch Sorgen gemacht und hat mich dann zu einem Psychologen geschickt und der hat gesagt, ja, sie haben einen Burnout. Sie sind erschöpft, also es ist ein Erschöpfungszustand, psychischer Erschöpfungs- und seelischer Erschöpfungszustand, in dem sie sind. Sie müssen jetzt erstmal da raus. Und dann habe ich 2-3 Tage habe ich frei bekommen und mir auch, ja, das war die Zeit, die ich mir gegeben habe, auch selber. Ich hatte ja keine Ahnung. Und habe da so viel geweint, weiß ich noch, und lag auch einfach nur rum. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich muss das hier irgendwie anders machen. So funktioniert es nicht. So offen mit diesen Menschen zu sein. Ich muss jetzt irgendwie eine Wand hochfahren und will das ja noch weitermachen bis zum Schluss, aber anders als vorher, damit ich daran nicht kaputt gehe. Und dann war ich distanzierter mit den Menschen und habe mehr aufgepasst und habe mir aber auch gar nicht gefallen, auf die Art und Weise mit denen umzugehen. Ich kam mir so hart vor und so kühl und naja, und dann habe ich das aber noch fertig gemacht und bin dann zurück nach Deutschland und habe da dann gemerkt, ja gut, dann kann es soziale Arbeit ja nicht sein, wenn mich das so überfordert und ich dann da so sein muss, damit das funktioniert. Also so eine unterkühlte Person sein muss. Ja, und habe dann gedacht, was mache ich denn aber jetzt? Und dann hat meine Mutter gesagt, dann mach jetzt mal BWL, dann bist du schon mal drin im System. Dann kannst du immer noch gucken. Ja, das kennen, glaube ich, auch viele. Mhm. So erstmal diesen Standardweg dann zu gehen. Habe dort in dem Studium aber auch gemerkt, dass ich viele Dinge hinterfrage, die andere Leute überhaupt nicht hinterfragen. Also sowas wie dieser Homo economicus-Ansatz zum Beispiel. Ja, warum sind alle immer nur auf ihren höchsten Eigennutz aus? Das habe ich für mich nicht einfach so hinnehmen können und habe dann da Diskussionen angefangen mit den Dozenten und so. Und alle anderen, niemand war irgendwie so auf meiner Seite. Ich war dann schnell so irgendwie die komische Alternative da. Und das war aber für mich okay. Habe halt gemerkt, okay, irgendwie bin ich halt immer so ein bisschen abseits der Dinge. Das scheint so meine Rolle zu sein. Das ist in Ordnung. Gehe ich halt mit. Ja, also in mir drin war immer noch dieses Streben danach. Ich möchte irgendwas Sinnvolles machen. Und je mehr ich mich dann auf meiner Reise damit beschäftigt habe, hat sich das auch immer mehr entwickelt in Richtung Nachhaltigkeit, in Richtung ökologisches Bewusstsein, Weltbewusstsein. Ich habe gemerkt, es gibt so viele Themen, es gibt so viel zu tun auf dieser Welt. Und ich wollte unbedingt meinen Beitrag finden, der mich ausmacht und der gleichzeitig was in der Welt bewegt. Und habe viele Stationen bin ich abgegangen und habe dabei mich auch immer wieder verloren. Bin dabei immer wieder über meine Grenzen gegangen. Also diese eine Burnout-Erfahrung mit 18 war eine von mehreren. Auch in Beziehungen tatsächlich, auch in romantischen Beziehungen bin ich über meine Grenzen gegangen und habe mich mehr oder weniger aufgeopfert für andere. Habe also aus einer Energie heraus gelebt, die nicht stimmig war mit meinem Selbst, weil ich so einen hohen Anspruch hatte immer daran, wie ich zu sein habe in der Welt, der von hier oben irgendwo kam auch. Also aus meinem Kopf und auch gesellschaftlich. Ich habe das irgendwie in ein falsches Framing gesetzt für mich, wie ich in der Welt zu sein habe. Und das hat mich immer wieder so überfordert innerlich, meine Psyche, dass ich immer wieder abgerutscht bin in die Depression auch. Und habe dann angefangen, mein erster Therapeut hat mich an die Meditation rangeführt, gesagt, das würde mir helfen, dass ich mal unterscheiden lerne zwischen meinen Gedanken und meinen Gefühlen und die verschiedenen Ebenen in mir kennenlerne. Und da bin ich ihm so dankbar für, dass er mich dahin geführt hat. Gleichzeitig habe ich diese Praxis aber trotzdem auch nicht ganz hilfreich genutzt. Ich habe zwar gelernt, achtsamer zu werden mit mir, nur gleichzeitig habe ich es auch dazu genutzt, bestimmte Gefühle nicht zuzulassen, sondern mich in irgendein Stadium rein zu meditieren und Gedanken wegzudrücken, Gefühle wegzudrücken, um zu funktionieren am Ende des Tages eigentlich. Ich habe es auch wieder nur genutzt oder hauptsächlich dafür genutzt, um wieder in den Modus zu kommen, wo ich klarkomme, statt mal zuzulassen, dass es mich weiter in meine Tiefe reinträgt. Das musste dann die Depression machen. Und das hat sie auch gemacht. Also gerade an dem Punkt, als ich im Außen dachte, jawohl, jetzt läuft's hier. Jetzt habe ich endlich diesen Job gefunden, wo ich diesen Impact haben kann in der Welt, wo ich mich so einbringen kann. Habe ich gedacht, wie ich bin und wie ich sein will. Das war mit viel Reisen verbunden. Das war eine Projektmanagement-Tätigkeit in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit. Wir waren also viel in verschiedenen Ländern unterwegs im globalen Süden. Und haben da ganz heterogene Teams trainiert. Also eine ganz spannende Aufgabe tatsächlich. Wir haben da zu den SDGs, zu den Sustainable Development Goals immer beigetragen in den Projekten. Und ich dachte so, jawohl, und globale Ebene und so viel Impact. Und du lernst ganz viele verschiedene Kulturen und Hintergründe und so weiter kennen. Aber was das innerlich mit mir auch macht, dass das diese sensible, feinfühlige Seite gar nicht so gut handeln kann eigentlich, diesen Stress und diesen ständigen Umfeldwechsel und so, das habe ich komplett ausgeblendet gehabt. Das hat wirklich die Depression dann erst aus mir rausgeholt, indem sie mich komplett in ein Loch hat fallen lassen. Das war, als ich gerade meinen Urlaub beendet hatte. Ich war gerade von einem Retreat zurückgekommen, von so einem Yoga-Retreat. Und hatte noch einen Arzttermin am nächsten Tag und dann wäre ich wieder zur Arbeit gegangen. Und dann bin ich morgens aufgewacht und es war alles wie leer in mir und dunkel. Und nichts hat mir Sinn gemacht. Und ich habe mich völlig verloren gefühlt und abgeschnitten von der Welt. Und so, so allein. Mhm. Und mein Kopf hatte auch keine Antwort mehr. Der hat gedacht, na, ich habe doch dich jetzt diesen ganzen Weg hierher geführt. Du bist jetzt doch da, wo du hin willst. Du hast doch jetzt diese Aufgabe auch endlich. Diese Menschen auch, die dieselben Werte leben wollen wie du. Wieso reicht das denn jetzt immer noch nicht? Ich weiß nicht, was ich noch machen soll mit dir, so ungefähr. Und ja, der war völlig hilflos. Und so habe ich mich dann auch gefühlt, völlig hilflos. Und meinem Kopf und meinen Gedanken ausgeliefert. Die mir dann halt vorgeschlagen haben, na, dann geh halt, dann lass es halt. Dann bist du wohl nicht dafür gemacht, hier auf dieser Welt zu sein. Und das hat mir Angst gemacht, zum Glück. Und da hat meine Meditationspraxis dann mir auch geholfen, zu merken, dass das ein Kopfkonstrukt ist, was hier gerade völlig eskaliert. Und in diesen Beobachter reinzukommen und das zu beobachten, nicht wirklich zu wissen, was ich damit jetzt machen soll. Also die Hilflosigkeit war trotzdem noch völlig da, aber auch zu wissen, darauf will ich nicht reagieren. Und es macht mir Angst. Und dann hat sich zum Glück irgendwann so eine andere Stimme auf einmal gemeldet in mir, die so sanft war und gesagt hat, endlich. Endlich bist du hier an diesem Punkt. Du hast jetzt die Wahl. Du kannst jetzt weiter diesen Weg gehen, diesen Kampfweg, diesen verkopften, rationalen Weg, wo du die ganze Zeit versuchst, gewisse Teile von dir in Form zu pressen. Aber ich sag dir, da gibt's keinen weiteren Schritt. Das brauchst du eigentlich nicht mehr weitermachen. Da wird nichts mehr auf dich warten. Oder du entscheidest dich jetzt für dich und für dein ganzes Selbst und lernst, wie du als ganzes Wesen in der Welt sein kannst. Mhm. Und ich hatte keine Ahnung, was das heißt. Aber es schien mir so ein bisschen ganz oder gar nicht, also entweder oder. Und dann habe ich mich fürs Leben entschieden, was für mich hieß, ich brauche Hilfe in dem Moment. Dann saß ich da zum Glück bei diesem Arzt im Termin, den ich sowieso hatte, und habe dem das versucht, irgendwie durch die Blume zu sagen. Ich habe es mir nicht getraut. Ich kam mir auch so lächerlich dabei vor. Also es war ein ganz komisches, dachte so, naja, das ist, der würde dich nicht ernst nehmen und der wird denken, was weiß ich, was der denkt. Aber das, also es ist ganz, ganz weird, was da abging. Jedenfalls habe ich ihm dann irgendwie gesagt, dass ich nicht mehr mir selber traue und dass er mir bitte helfen soll. Und dann hat er nach und nach verstanden, ah, okay, das ist hier eine gefährliche Situation, die schicken wir jetzt mal lieber in ein Setting, wo sie gehalten werden kann und wo sie wieder sich regulieren kann, weil das alleine dann an dem Punkt nicht mehr ging. Also bin ich dann in eine Klinik gegangen. Mhm. Man würde sagen, ich habe mich einweisen lassen. Das hört sich immer so an, aber so war das. Genau, saß ich da in der Notaufnahme und dann haben die mich da eben auf die Station, auf die Psychiatrie eingewiesen. Und das war so, so gut. Und das habe ich mich auch nur getraut, weil eine Freundin von mir zu der Zeit schon mehrere Klinikaufenthalte hinter sich hatte. Ich also schon so ein bisschen dieses Stigma davon weggenommen bekommen hatte. Das war mein großes Glück, sonst hätte ich das, glaube ich, gar nicht. Ich weiß gar nicht, was dann passiert wäre. Also
klar, ne, weil ganz viele Menschen da ja auch eine große Hemmung davor haben, ja, weil das ist ja schon nochmal ein anderer Schritt als, ich sag mal, zu sagen, ich gehe jetzt zum Psychologen, zum Psychiater, ne, sich da wirklich auch einweisen zu lassen. Und du sagst schon, ne, dieser Begriff ist auch irgendwie, wenn man es ausspricht, fühlt sich irgendwie merkwürdig an.
Genau, darum rede ich auch sehr gerne offen darüber. Ich finde das so, so wichtig, dass dieses Stigma nach und nach, weißt du, wenn man es, das hört, du musst das einfach mehrmals von mehreren Leuten hören, so war es bei mir ja auch, die ihre Geschichte so teilen und dann merkst du, mit jedem Mal verliert das ein bisschen an, ja, Vorbehalte, die man hat. Und man merkt, ach okay, das ist anscheinend eine Möglichkeit, wenn ich wirklich nicht mehr weiter weiß. Und ist es. Gleichzeitig löst es nicht alle Probleme, die man hat. Nein, es bringt dich nur wieder auf eine stabile Ebene, wo du wieder funktionierst im Alltag. Das ist das, was die erreichen wollen. Deswegen wird da Verhaltenstherapie gemacht, die einem wirkliche Coping-Mechanismen an die Hand gibt, wie du deinen Alltag strukturierst, wie du dich selber regulierst. Naja, bis zum gewissen Punkt, die sind noch nicht so richtig affin mit Nervensystemarbeit oder so. Da geht es eher wirklich viel um Aktivierungsarbeit und das war auch teilweise ein bisschen das Problem bei mir, weil Aktivierung war nie mein Problem. Wenn du Burnout belastet bist, ist Aktivierung eher was, was du zu viel hast eigentlich. Und bei mir ging es immer eher um Regulierung. Und ich hatte diesen Moment auf der Couch, wo ich hier mal wieder mich getraut hatte, in meine Wohnung zu kommen, weil die ist natürlich auch dann sehr stigmatisiert gewesen. Hier war das ja passiert, hier war ich an diesen Tiefpunkt gekommen. Wieder hierher zurückzukommen, war ein großer Schritt. Und das dann umzuframen in meinem Kopf und in meinem ganzen Sein, dass ich wieder hier sein kann, dass ich mich hier wieder zu Hause fühlen kann. Das hat auch Schritte gebraucht. Und ich saß dann irgendwann hier und habe mir auch wieder Dinge vorgenommen, zu tun in meinem Alltag, sowas wie zur Yogastunde zu gehen. Und dann weiß ich noch, ich saß hier und alles in meinem Körper, ich war so fertig eigentlich, ich war so müde. Es ist nämlich mega anstrengend auch, diese Arbeit, diese innere Arbeit zu machen und hatte gar keine Lust auf diese Yogastunde, weiß ich. Und was in mir war aber noch sehr aktiv, mir zu sagen, nee, du hast es geplant, du gehst da jetzt hin. Wer bist du denn jetzt zu entscheiden, da nicht hinzugehen? Mhm. Geht's noch? Also eine unheimliche Härte noch in mir drin, dieser innere Antreiber, ne, wie man ihn ja auch nennen könnte. Und der innere Kritiker haben sich zusammengeschlossen.
Das auch noch in Kombination.
und haben mich mehr oder weniger versucht, dahin zu treiben. Und das war ein Gefühl in mir drin von Druck, von Enge, von ach, da war Scham, da war Schuld, da war alles irgendwie, mit allen Mitteln der Kunst haben die mich versucht, dahin zu drängen in diese Yogastunde. Und ich wusste ganz genau, wenn ich da hingehe, würde das alles weggehen. Dann würden diese Gefühle weggehen. Aber dann wäre ich aus einem Modus in diese Situation gegangen, aus dem ich nicht mehr handeln wollte. Weil der Modus war mir so bekannt. Dieser innere Druck, dieses Scham- und Schuldgefühl auch dabei. so was falsch zu machen, wenn ich es jetzt nicht tue, ein schlechter Mensch zu sein, wenn ich das jetzt nicht tue. Und dann habe ich gemerkt, wieder auch, kam wieder die andere Stimme rein, die sagte, nee, ist okay, du bleibst jetzt, bleib einfach hier, es ist okay, ich halte es für dich. Mhm. Ich kann das, wir halten das jetzt mal. Wir halten jetzt mal hier die Stellung und bleiben jetzt einfach mal in Kontakt damit. Es bringt dich nicht um. Das weißt du doch schon, dass dich das nicht umbringt. Du warst doch schon an viel dunkleren Punkten als dem. Und auch das hat dich nicht umgebracht. Du kannst es halten, es ist in Ordnung. Und du kannst dich dafür entscheiden, dem nicht zu folgen, sondern hier zu bleiben. Und dann hat sich sowas gelöst in mir auf einmal. Da habe ich so geweint in diesem Moment, weiß ich noch, weil das so ein Durchbruch sich in mir angefühlt hat. Ich dachte, wow, krass, es ist so egal. Ich habe die ganze Zeit immer gedacht, es geht darum, was ich mache in der Welt. Ich muss irgendwie mehr meditieren, ich muss den richtigen Job finden, ich muss das. Aber es geht doch eigentlich darum, wie ich in der Welt bin. Mhm. Aus welcher Motivation, aus welchem Modus heraus ich lebe, ich Entscheidungen treffe. Ja, und das ist dann zu einer never-ending Übung geworden, immer wieder in diesen Modus zurückzufinden. Und ich nenne das auch den wahren Selbstmodus, zu aktivieren und zu stärken. Und da kommen wir dann auch in Richtung Naturverbindung und Ausweitung des Selbst auf mehr als nur dieser Körper, sondern auch, und das ist dann, wie ich verstanden habe und durchdrungen habe, was für mich Sinnempfinden in der Welt auch heißt, ist, sich anders zu verstehen. Also sich zu verstehen als ein Wesen, was ja einen Körper hat und ein körperliches Wesen ist, mit den ganzen Prozessen, die in uns ablaufen, mental, emotional und physisch. Aber wir halt auch eingebunden sind in ein menschliches System. Wir sind auch Beziehungswesen, die in jeder Beziehung andere Aspekte von sich zeigen können und auch andere Facetten zeigen und auch inspiriert werden. Also wir werden auch geformt durch die Beziehungen, in denen wir mit anderen Menschen gehen, genauso wie durch unser Naturwesen. Wir sind ja auch ein Wesen, was Teil der Natur ist. Wir bestehen aus denselben Atomen und Molekülen und Elementen wie alles, was um uns rum ist. Und sich damit zu verbinden, mit dieser Qualität, könnte man sagen, das bringt eine unheimliche Gelassenheit und Entspannung und Ruhe ins Leben, weil du dann merkst, es läuft ja alles in seinem Rhythmus. Es hat alles seine Zeit, es ist alles im Wandel, es ist auch einfach alles. Mhm. Es darf alles so sein, dann muss ich nicht mehr kämpfen, ich muss nicht mehr mich verstellen. Ja, und das ist unheimlich wertvoll, in diese Qualitäten einsteigen zu können. Und das braucht aber halt, um da einsteigen zu können, erstmal das Aussteigen aus einem anderen Modus. Und um da aussteigen zu können, muss er einem erstmal bewusst werden. Und das ist ein Prozess für viele, viele Menschen. Und das ist ein Prozess, in dem immer mehr Menschen initiiert werden, würde ich mal das so nennen. Ja, dass sie in ihr wahres Sein initiiert werden. Das sehe ich als die Basis dieser ganzen psychischen Erkrankungsepidemie. Das sehe ich als einen ganz großen Initiationsprozess, der da gerade läuft und den ich ehrlich gesagt feiere, ja, weil das so eine große, große Möglichkeit ist, endlich runterzusinken in unser wahres Sein. Und das wahre Sein offenbart sich in der Tiefe, nicht in der Höhe, es findet seinen Ausdruck durchaus natürlich auch in Leichtigkeit und in Freude und in Ekstase, aber das darf aus einer Tiefe heraus erwachsen. Je tiefer wir lernen, in uns reinzusinken, desto höher können wir steigen. Ich glaube, da gibt es auch ein Gedicht dazu.
Okay.
Von Hermann Hesse, aber ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber er ist auch ein sehr inspirierender Autor, der sich mit diesen Themen beschäftigt. So, ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. Jetzt bin ich etwas ausgeartet.
Sehr viele Aspekte, aber absolut spannend, auch dir zuzuhören und die eigene Geschichte, ja, auch zu hören von dir. Weil ich finde, das ist eben das, ne? Man hat so viele Aspekte durchlebt und damit kann man ja auch andere Menschen eben inspirieren, ja, ganz gleich, an welchem Punkt sie in ihrem Leben stehen. Und ich habe dann immer so diese Vorstellung von, ich weiß nicht, so wie man früher so ums Lagerfeuer gesessen hat, jemand hat eine Geschichte erzählt, hat vielleicht auch seine Geschichte erzählt und alle anderen haben ganz gebannt zugehört, ja. Das liebe ich halt auch total und auch im Intuitionsgeflüster-Podcast eben den Menschen den Raum zu geben, ihre Geschichte zu erzählen und dadurch eben andere auch zu inspirieren.
Ja, danke dir für den Raum. Schätze ich sehr.
Du hast mal in einem Beitrag auf Instagram gesagt, dass stimmige Entscheidungen im Körper entstehen, nicht im Kopf. Wie konkret äußern sich denn stimmige Entscheidungen bei dir oder was hast du auch bei anderen beobachtet?
Ja, du hast dich gut mit mir beschäftigt, merke ich schon. Finde ich super. Ich
bin ganz eingetaucht in deine Energie, Steffi.
Super, sehr schön. Das stimmt, das habe ich gesagt. Und ich würde es tatsächlich relativieren. ich finde, dass es tatsächlich eine Kombination ist. Ich bin kein Freund davon, irgendeinen Aspekt unseres Seins zu verteufeln oder abzulehnen. Es gibt für alles seine Zeit. Das ist so das andere. Da kommt dann, und das ist so schön. Immer ist es, ich könnte jede Aussage, die ich in eine Richtung polarisiere, da fühle ich sofort auch das Gegenteil. Mhm. Ich liebe es. Wir leben in einer dualen Welt. Das heißt, wir schwanken immer zwischen zwei Polen hin und her. Und deswegen, ich spüre das immer sofort. Aber bleiben wir mal dabei. Also Körper und Kopf. Das Problem in unserer Gesellschaft sehe ich darin, dass wir sehr oft eher verkopft entscheiden und den Körper komplett außen vor lassen bei der Entscheidung. Da sehe ich das Problem. Darum war dieser provokante Post dahingehend zu sagen, nee, es braucht den Körper. Denn da liegen Systeme drin, wenn wir es mal rein physiologisch uns anschauen. Wir sind entstanden, also unser Körper formt sich, bevor unser Hirn überhaupt die ganzen neuronalen Netzwerke und so weiter formt, entstehen Systeme in uns, die noch überhaupt keine Worte kennen. Selbst im Hirn gibt es Systeme, die nicht an der Sprachbildung beteiligt sind, die uns aber nervlich beeinflussen, wie das Stammhirn zum Beispiel, ja, was ganz unser zentrales Nervensystem steuert. Diese Informationen die liegen unterhalb unserer Sprache, die liegen in unserem Körper. Und wenn wir die da keinen Zugang zu haben, dann entscheiden wir oberflächlich, dann sind das keine ganzheitlichen Entscheidungen, die wir daraus treffen können. So war das gemeint.
Ja, wie schafft man es da wieder mehr Bewusstsein zu finden? Oder wie war vielleicht auch dein Weg? Wie hast du da mehr Bewusstsein erlangt, dass es eben nicht nur diese reinen Kopfentscheidungen sind, sondern vielleicht, du hast auch von dieser leisen Stimme gesprochen. Ich weiß nicht, hast du der einen Namen gegeben? Was ist die für dich?
Wir sind ja hier im Podcast Intuitionsgeflüster. Ich finde es auch ganz, ganz spannend, über dieses Thema Intuition zu sprechen. Das war auch Teil meines letzten Live-Seminars. Mhm. Beim letzten Klarheitsabend hatte ich das auch als Thema, weil ich finde das Thema Stimmigkeit. Wann ist etwas stimmig? Wann fühlt sich etwas stimmig für mich an? Und wie spielt die Intuition da eine Rolle? Ganz, ganz spannende Frage. Und was diese leise Stimme angeht, ich würde sie, und das ist wahrscheinlich dann auch, das können wir jetzt tatsächlich diskutieren, ob das ein Synonym für Intuition ist, aber ich sehe das als die Stimme meiner Seele. Und wenn Seele zu esoterisch ist, dann ist es das wahre Selbst oder die Essenz, die in jedem von uns wohnt. Das ist meine Überzeugung, dass wir alle eine individuelle, ein wahres Wesen, ein individuelles wahres Wesen haben, was sich entfalten möchte in unserem Leben und was durch die Konditionierung durch unsere Kindheit, unser Aufwachsen in dieser Gesellschaft, sozusagen blockiert wird auf eine gewisse Weise. Die Entfaltung wird blockiert. Es ist immer noch da. Es ist immer da. Aber den Raum, den es bekommt, der ist sehr eingeschränkt in unserer Welt heutzutage. Das Ego, das ist ja die Konditionierung, so würde ich es jetzt mal nennen, kann so rigide werden, kann so feste Strukturen bilden in uns, dass wir uns so festfahren in unseren Verhaltensweisen, mit unseren Mustern, wie wir agieren, dass die Seele, dass unser Wesen kaum mehr Raum und Luft hat, da durchzudringen. Und dann braucht es Traumata. Dann braucht es ein Traum, eine traumatische Erfahrung, die das ganze System so durchschüttelt und so aufbricht, dass das Wesen überhaupt erstmal wieder durchkommen kann. Das ist meine Überzeugung und so sehe ich auch, habe ich den Blick auf meine Depression auch. Und du hast aber gefragt, wie ich in den Körper reinkam. Ich habe das Glück tatsächlich, dass ich aufgewachsen bin schon mit Tanz. Also ich habe schon mit 8 oder 9 im Tanzverein angefangen zu tanzen und habe mir so meinen Körper tanzend erschlossen und war auch immer wieder dahin gezogen, mit dem Körper zu arbeiten und so weiter. Aber ich glaube, dass das wirklich eine Reise war, die auch dann mit Ernährung zu tun hatte, mit dem Körperbild. Und letztendlich, je spiritueller mein Weg wurde, desto mehr ich mich auch mit diesen energetischen Systemen beschäftigt habe, desto bewusster wurde mir dann auch, welche Rolle und welche Relevanz mein Körper dabei auch hat. Das ist ganz spannend. Man kann, wie ich finde, und wie Bill Plotkin es auch beschreibt, das habe ich gerade erst gelesen, das finde ich ganz spannend, wir streben, also es gibt die Weisheitslehren, die danach streben, wie dass wir transzendieren und aufsteigen, dass wir uns verbinden mit der universellen Quelle allen Seins. Und das ist eine wertfreie, weite, wie eine leere Energie eigentlich, ne, wo ja alles heraus entsteht. Das ist wie der Raum unendlicher Möglichkeiten, mit dem wir uns verbinden können, wo auch der innere Beobachter wohnt zum Beispiel, wo wir einfach wahrnehmen, wo wir einfach sind. Und das ist auch das, womit wir uns verbinden können, mit allem Sein einfach. Da sind wir einfach. Und das hat sowas. Das können wir in Stille erfahren, das können wir in Meditation erfahren. Das hat aber was, was uns aus dem Körper auch raustragen kann. Und ne, da wollen wir das ja transzendieren, da wollen wir darüber hinauswachsen sozusagen. Während Bill Plotkin es die Seele beschreibt als das, was uns individuell und einzigartig macht und was uns eher in unsere Tiefe zieht. Das beschreibt er als was, was eher uns nach unten, in unsere Tiefe, in unsere Wahrheit, die im Dunklen liegt, die in dem fruchtbaren Boden unseres Seins liegt und die danach strebt, nach oben zu wachsen und sich zu entfalten und den Raum einzunehmen, der ihr gebührt. Das ist im System dann wie, wenn wir einen Körper betrachten, der aus Milliarden von Zellen besteht, die eigentlich alle gleich aufgebaut sind und stammeszellenmäßig auch alles sein könnten. Die können jede Form und jede Aufgabe einnehmen. Aber sobald sie in einem Organ gebunden sind, legen sie sich fest, ich bin jetzt Teil der Leber, da habe ich jetzt die und die Aufgabe, fühle das Gesamtsystem und diene damit dem Gesamtsystem. Und das ist auch das, was unsere Seele uns gibt. Gibt uns unsere Rolle in der Welt, unsere Aufgabe hier auf dieser Welt. Und die finden wir aber nur in unserer Tiefe. Diese Tiefe, dafür haben wir diesen Körper auch bekommen, der so viel fühlen kann, der so viel wahrnehmen kann. Das ist ja unser Sensor hier auf dieser Welt, wie wir alles verarbeiten, was auf uns einströmt, was aus uns rausströmt. Und so habe ich für mich dadurch hat für mich die Spiritualität mich nochmal anders auf anderen Ebenen in meinen Körper verbunden und mir geholfen, Kopf und Körper in Balance zu bringen. Dadurch auch.
Okay.
Und in Einklang. Ich hoffe, das macht Sinn.
Das war der erste Teil vom Interview mit Steffi Langsch. In der nächsten Podcast-Folge gibt Steffi wertvolle Impulse, wie man sein wahres Selbst entfalten kann. Wie man in sich selbst einen klaren inneren Kompass findet, um endlich auf dem eigenen Weg anzukommen. Im zweiten Teil sprechen wir darüber, wie man aus der andauernden Überforderung und der ewigen Sinnsuche aussteigen kann und was es braucht, um die Intuition für seinen eigenen Herzensweg wiederzuentdecken. Hör dir unbedingt den zweiten Teil vom Interview an. Herzlichen Dank für dein Vertrauen. So schön, dass du mit dabei warst. Abonniere sehr gern den Podcast Intuitionsgeflüster in der Podcast-App deines Vertrauens, um regelmäßig wertvolle Impulse für deine persönliche Weiterentwicklung zu erhalten. Bis zur nächsten Folge. Go with the flow. Alles Liebe, deine Christine.